Hallo, liebe Nicola.
Hallo, Lisa.
Bist du auch ein bisschen aufgeregt?
Ja, voll. Aber ich habe schon den Kaffee hier vor mir
und ja.
Bin bereit, über Filme zu reden. Es gibt eigentlich fast nichts, was ich lieber mache.
Ja, nee, ich auch. Und ich freue mich auch, dass das jetzt geklappt hat. Und bin sehr gespannt, was du für einen Film mitbringst. Ich kann schon mal im Vorfeld sagen, ich bin nicht so gut darin, Filme zusammenzufassen. Hab mir deswegen ganz viele Zettelchen hier geschrieben, damit ich auch nicht den Faden verliere, weil ich wirklich nichts schlechter kann, als Filme, Bücher und alles, was man zusammenfassen kann, zusammenzufassen.
Ich finde das sehr entzückend, dass du dein Referat vorbereitet. Aber ja. Ich wollte dich fragen, du hast dir den Film ja selber ausgesucht und ich bin total neugierig. Wieso den und wie bist du drauf gekommen?
Ja, tatsächlich war das Zufall. Ich habe den bei Netflix gefunden und dachte, eigentlich ist es nicht Zufall gewesen, weil ich bin nämlich ein riesiger Matthew McConaughey-Fan, also wirklich ein riesig großer Fan von seinen Schauspielkünsten und total fasziniert und liebe eigentlich fast alles, was er gespielt hat und was er spielt, und verfalle dann manchmal, wenn ich Leute so neu entdecke, ich mache gerade so Gänsefüßchen in die Luft, darin, dann alles von den Leuten zu sehen.
Das
und ja, und dann bin ich irgendwie über diesen Film gestolpert und ich meine, ich weiß nicht, ob du dir schon was dazu angeguckt hattest, aber wir reden übrigens über die Jury, Originaltitel A Time to Kill von 1996 von Joel Schumacher. Und dieser Film ist unfassbar gut besetzt. Also von Matthew McConaughey über Samuel L. Jackson, Sandra Bullock, Kevin Spacey, Kiefer Sutherland, also wirklich extrem, extrem gut besetzt. Und dann dachte ich, ich schaue mir das einfach mal an und habe.
Aber du hast, entschuldige.
Nee, alles gut.
Du hast quasi schon jetzt viele Filme von Matthew McConaughey gesehen und der war noch auf der Liste von denen, die du noch nachschauen wolltest.
Nee, da war, also es gibt keine Liste, aber ich bin irgendwie, dachte ich dann, ja, schaue ich mir an. Also einfach, weil er mitgemacht hat oder mitmacht. Und war dann sehr berührt davon und habe auch in Vorbereitung jetzt auf unsere Folge überlegt, wie ich gut einsteigen kann, weil ich es immer so ein bisschen platt finde, einfach jetzt mit der Inhaltsangabe reinzugehen, weil ich das, wie gesagt, das ist nicht so meine Stärke. Und dachte, ich schmeiß dir jetzt einfach mal ein Zitat um die Ohren. Und ich glaube, du wirst dann auch relativ schnell merken, warum mich dieser Film, der jetzt wirklich über 20 Jahre ist, warum der mich, nee, noch nicht 20 Jahre, doch, über 20 Jahre, warum der mich so dolle berührt hat. Ich fange einfach mal an, ja?
Bitte.
Also Zitat von Carl Lee, gespielt von Samuel L. Jackson. In Amerika tobt ein Krieg und sie stehen auf der anderen Seite. Wie soll man als Schwarzer jemals einen fairen Prozess kriegen, wenn der Feind auf dem Richterstuhl und der Geschworenenbank sitzt? Mein Leben ist in weißen Händen. Und in dem Film geht es darum, dass zwei betrunkene Männer in einer kleinen Stadt, Clanton in Mississippi, auf sehr, sehr brutale Weise ein 10-jähriges schwarzes Mädchen vergewaltigen und sie auch versuchen zu töten. Das misslingt den beiden dann aber und sie lassen sie eigentlich wie Müll zurück. Der Vater, Samuel L. Jackson, also Carly Haley, hat aus Angst, die Täter könnten nicht hart genug bestraft werden und auch nach dem Freispruch von vier weißen Jugendlichen, die ebenfalls ein schwarzes Mädchen vergewaltigt haben und dann freigesprochen wurden tatsächlich, ja, aus Angst stürmt er dann mit einem Sturmgewehr den Gerichtssaal und tötet die zwei Täter sowie verletzt einen Polizisten. Jetzt kommt Matthew McConaughey ins Spiel. Der spielt nämlich den der spielt nämlich den jungen Anwalt Jake Brigance und übernimmt die Verteidigung Carlys, dem nun nämlich die Todesstrafe droht. Die Chancen auf einen Freispruch stehen gänzlich schlecht. Oh mein Gott, mit diesen Blättern, die ich hier so vor mir habe. Also die Chancen auf einen Freispruch stehen gänzlich schlecht, denn der Rassismus sitzt tief in der Südstaaten-Kleinstadt. Und ich weiß nicht, ob dir das bekannt ist, das ist ja heutzutage auch immer noch so, es gibt ja eine Jury, eine Geschworenen-Jury, die letztendlich über das Urteil mitentscheiden kann, die maßgeblich bei der Entscheidungsfindung beteiligt ist. Und in dem Film ist es so, dass auch die Jury komplett weiß ist.
Ja. Und ich erinnere mich.
Genau, ja. Und der Ku Klux Klan in der kleinen Stadt am Wiedererstarken ist. Und alles daran setzt, den Anwalt, seine Familie und irgendwie Freunde zu bedrohen und von diesem Fall abzubringen. Doch mit Unterstützung der Jurastudentin Ellen Rogue, das ist Sandra Bullock, noch ganz, ganz jung auch.
Wie alt war denn Matthew McConaughey da? Anfang 30?
Ja, das ist eine gute Frage. Lustigerweise ein Fun Fact. Sandra Bullock spielt eine Jurastudentin, die jünger ist aber in Wirklichkeit 5 Jahre älter als Matthew McConaughey.
Cool.
Ja. Seinem Mentor Lucien Wilbanks, gespielt von Donald Sutherland, und seinem Freund Harry Rex Warner, gespielt von Oliver Platt, wagt der Anwalt einen waghalsigen Versuch, Carly doch noch einen fairen Prozess zu ermöglichen und die voreingenommene Jury zu erreichen. Und dieses Zitat, was ich ganz am Anfang vorgelesen habe, ist relativ am Ende vom Film, wo es sich so zugespitzt hat, dass Brigance eigentlich glaubt, er kann diesen Fall nicht mehr gewinnen. Es gibt keine Möglichkeit, da irgendwas dran zu rütteln. Carly sollte sich doch lieber mit einer Gefängnisstrafe zufrieden geben und dann halt einfach sein Leben hinter Gittern fristen. Und der sagt darauf dann aber, dass er das nicht kann und dass er genau aus diesem Grund seinen Anwalt ausgesucht hat, Brigance, weil er Teil von den Feinden ist. Teil der Weißen, die halt einfach weiß sozialisiert sind und für die halt Schwarze einfach schwarz sind. Und er sagt dann auch, wenn sie mich ansehen, sehen sie keinen Mann, sie sehen einen schwarzen Mann. Und das hat mich so sehr berührt irgendwie, weil ich mir denke, also gerade auch im Anbetracht jetzt des Freispruchs oder des Urteils, ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, von dem jungen Mann in Amerika, der bewaffnet irgendwie Menschen erschossen hat, auf der Straße einfach und dann ein relativ mildes Urteil oder glaube ich sogar einen Freispruch bekommen hat, dachte ich mir, würde ein Schwarzer das gleiche Urteil bekommen. Mhm. Und dieses Zitat, also aus dieser Szene von 1996, hat mich so sehr berührt, dass ich mir dachte, wir sind irgendwie minimal nur weitergekommen.
Ja, ich habe den ja auch gesehen, und aber ganz lange ist das schon her.
Ja.
Und ich finde es sehr spannend, Filme mit großem Abstand wieder zu gucken, weil ich daran immer merke, wie mein Weltbild sich verändert oder wie ich mich verändere, wie ich älter werde, wie ich Dinge vielleicht komplexer sehe. Ich glaube, es geht uns allen so, du wirst es auch kennen.
Mhm.
Und der Film ist ganz speziell, und ich habe den eben sehr lange her gesehen, aber jetzt im Zuge unseres Podcasts ist mir auch nochmal den Plot bewusst gemacht und merke daran, auf der einen Seite, was du sagst, gesellschaftlich hat sich nicht sehr viel bewegt, Aber auf der anderen Seite, ich betrachte Filme viel weniger verklärt, weil der Film ja sehr hoffnungsvoll endet, darf man das sagen?
Ja.
Und erstens bin ich nicht mehr so hoffnungsvoll. Und zweitens bin ich auch dem Film gegenüber sehr viel kritischer eingestellt. Das, im Endeffekt geht es da ja um Selbstjustiz. Also
ja.
Der Vater dieses vergewaltigten Mädchens glaubt nicht an das amerikanische Justizsystem, wahrscheinlich mit Recht, und nimmt das Schicksal selbst in die Hand und tötet den Mann, der seine Tochter vergewaltigt hat. Und das bietet halt eine tolle Unterlage für Diskussionen, weil man kann sagen, die Menschen werden so ungerecht behandelt. Natürlich nehmen sie ihr Leben selbst in die Hand. Aber man kann auch sagen, Selbstjustiz ist nie okay. Und Menschen töten, die anderen Menschen Leid zugefügt haben, ist auch nie okay. Und ich glaube, wenn ich den Film heute nochmal gucken würde, dann würde ich ihn wahrscheinlich mit dieser Brille gucken.
Ja. Ja,
also er ist einfach sehr
kontrovers.
Sehr kontrovers. Und deswegen ist es so toll, dass wir drüber reden.
Ja, 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 der wurde auch unfassbar kontrovers diskutiert. Ich habe mir Zitate dann dazu teilweise angeguckt. Und es ist natürlich genau das, was du auch sagst. Auf der einen Seite ist es halt, auf der einen Seite ist es Selbstjustiz, die da irgendwie in. Ja, die so ein bisschen reingewaschen wird. Mhm. Auf der anderen Seite wird auch kritisiert, dass da ein schwarzer Mann irgendwie herhalten muss, um genau halt Selbstjustiz irgendwie zu
thematisieren.
Legitimisieren irgendwie. Legitimieren. Ja. Aber du meintest ja auch schon in Vorbereitung, dass du ein ähnliches Thema hast.
Ja, also ich habe mich dann auch ein bisschen nach dir gerichtet, weil du schon dich für die Jury entschieden hattest. Und ich wollte unbedingt für unsere erste Folge, die ja heute ist, ich wollte unbedingt einen Film finden, den ich wirklich liebe, um nicht dir als erstes einen Film vorzustellen und auch allen, die zuhören, Filme vorzustellen und zu sagen, ja, schaut ihn euch an, aber ich bin jetzt semi-begeistert.
Ja.
Und ich habe dann relativ viel geguckt, Neuerscheinungen, um eben einen Film zu finden, den ich liebe. Und ich habe ihn gefunden. Und das macht mich immer so glücklich, weil ich oft das Gefühl habe, Filme schauen, in denen irgendwas nicht stimmt, also wo die Geschichte sich nicht ganz ausgeht, wo Plotholes drin sind, wo das Schauspiel nicht ganz sitzt oder so. Ich war dann immer ganz wütend, weil ich das Gefühl habe, ich habe mich 2 Stunden lang anlügen lassen.
Ja.
Also vor allen Dingen, wenn Schauspiel nicht stimmt, aber auch wenn Geschichten einfach so ein bisschen an den Haaren herbeigezogen sind, dann denke ich immer, ich merke doch jetzt, dass ihr lügt.
Yes.
Und wer lässt sich gerne freiwillig anlügen? Und deswegen geht es mir immer nach Filmen, die stimmen, oder in meiner Welt natürlich, ist es immer sehr subjektiv, nach Filmen, die stimmen, geht es mir immer so gut, weil ich das Gefühl habe, jemand hat mir jetzt 2 Stunden lang eine Wahrheit erzählt oder mir ein Stückchen Wahrheit mitgegeben. Und dann komme ich so glücklich aus dem Kino und jetzt sage ich endlich, welchen Film ich geguckt habe. Ich habe geguckt Große Freiheit mit Franz Rogowski und Georg Friedrich. Das ist eine deutsch-österreichische Koproduktion, ein deutsch-österreichischer Film, der im Jahre 2021 rausgekommen ist. Der hatte Premiere in Cannes und hat dort auch einen Preis gewonnen und ist jetzt eben noch in den Kinos zum Zeitpunkt unserer Aufnahme. Ich habe ihn auch noch im Kino geguckt und würde auch allen extrem empfehlen, ihn im Kino zu gucken, solange man das noch kann. Aber sobald er nicht mehr im Kino ist, kommt er ganz sicher auf irgendeinem tollen Streaming-Dienst raus. Und dann sollte man ihn dann gucken. Und es geht eben auch, jetzt langer Bogen gespannt, es geht auch ums Justizsystem. Und das ist unser gemeinsamer Nenner. weil auch in dem Fall geht es auch um einen aus heutiger Sicht Fehler des Justizsystems, etwas, was sich gesellschaftlich so stark verändert hat, dass wir zurückblicken und denken, wie konnten wir nur, nämlich die Verfolgung von Homosexuellen.
Mhm.
Es gab diesen Paragraf 175, der Homosexualität strafbar gemacht hat. Und anscheinend, ich wusste das auch nicht, das habe ich jetzt recherchiert, sind zwischen 1950 und 1969 in der Bundesrepublik Deutschland etwa 50.000 Männer nach diesem Paragraphen verurteilt worden.
Krass.
Also wenn du dich hast erwischen lassen mit deinem Freund, privat oder in öffentlichen Räumen, der Film beginnt, das kann man glaube ich erzählen, ohne zu spoilern, auf einer Männertoilette, auf der sich Menschen eben treffen, um intim zu werden,
mhm.
und dort dann eine versteckte Kamera war und diese Leute ausfindig gemacht wurden und dann eben verurteilt wurden. Und dort begegnen wir Hans, das ist der Protagonist, das ist Franz Rogowski, der deswegen dann ins Gefängnis kommt. Und der ganze Film spielt eigentlich ausschließlich im Gefängnis und zeigt, wie er sich dort zurechtfindet und was es für ihn bedeutet, für seine sexuelle Neigung. Und bei ihm noch im Speziellen, und das macht den Film auch so schön, es geht gar nicht nur um sexuelle Neigung, sondern es geht einfach um Liebe. Also er ist einfach homosexuell und er liebt Männer und er hat einen Freund, und beide kommen ins Gefängnis, können sich dort dann kaum begegnen. Und diese Unmöglichkeit dieser Liebe ist sehr, sehr, sehr schmerzhaft zuzuschauen. Mhm. Enorm. Ja. Und eben aus heutiger Sicht unvorstellbar. Und das finde ich jetzt so spannend an deinem Film und an dem Film, dass es auch zeigt, wie sich Gesellschaft über die Jahre verändert, wie sich unsere Meinung zu Dingen verändert, wie eben das Justizsystem auch immer nur widerspiegelt, wo wir aktuell als Gesellschaft stehen.
Ja.
Und immer Anpassungen und hoffentlich Veränderungen zum Besseren unternehmen. Und ja, 1968 ist dann eben, oder 1969, also im Zuge der sexuellen Revolution, ist dann auch dieses Gesetz gefallen.
Ah ja, okay.
Dass Homosexualität strafbar ist. Nur wissen wir ja bis heute, dass das zwar gesetzlich eine Veränderung gab, aber gesellschaftlich und die Akzeptanz, darum kämpft man ja immer noch.
Ja, ja. Ich weiß nicht, hattest du Eldorado KDW geguckt? Die KDW-Serie?
Nein. Empfiehlst du die?
Ich empfehle die auch, ja. Und da ging es tatsächlich auch darum, dass eine der Hauptfiguren Frauen liebt und letztendlich in das spielt ja in den 20ern, 30ern, also eigentlich Erstarken der NSDAP, und diese Frauen und überhaupt Homosexuelle werden dann auch sehr stark verfolgt und halt in Nervenkliniken gebracht, um sie zu heilen.
Ja.
Und diese junge Frau ist unfassbar verliebt in die andere Protagonistin und ist dann in diese Klinik eingesperrt und merkt, dass ihre Therapeutin selbst auch lesbisch ist und das unterdrückt und versucht, sie zu kurieren, aber eigentlich es ihr nur um Macht geht.
Oh wow.
Und oh wow. Ja, das ist unglaublich, finde ich, wie sich vorzustellen, wie diese Menschen darunter gelitten haben und ja auch, wie du auch sagst, also wir haben da immer noch einen Haufen Arbeit auch zu tun, wenn wir jetzt auch darüber nachdenken, überhaupt was in der queeren Bewegung passiert und was sich da an Akzeptanz und Toleranz gewünscht wird, da ist noch auf jeden Fall viel Luft nach oben.
Ja, und ich finde es immer so schwierig, ich weiß nicht, wie es den Leuten geht, die zuhören, aber wenn Filme so Themen haben, dann sagt man in unseren Kreisen, also ich weiß gar nicht, das, ob wir das jetzt im Vorspann schon gesagt haben, aber du bist ja Schauspielerin und Produzentin. und ich mache ja Regie und wir sind natürlich tief drin in dieser Szene und man sagt dann immer so, oh, das ist ein ganz wichtiger Film, ein ganz wichtiges Thema.
Ja, der kriegt dann das Prädikat wertvoll am besten noch.
Ja, und es gruselt mich dann immer so ein bisschen, weil ich das Gefühl habe, jetzt ergötzt man sich so daran, irgendwie auf der richtigen Seite, auf der richtigen Meinung mitzuschwimmen und vergisst oft, ob das nicht nur ein wichtiger Film ist, sondern ob das ein toller Film ist, also ob das ein ob er dir nahe geht und ob er so erzählt ist, dass er glaubhaft ist. Und diese große Freiheit hat ganz viele Bereiche, wo man sagen würde, ein wichtiger Film ergreift irgendwie die Nazi-Zeit mit auf, weil es anscheinend so war, mir war das auch nicht klar, dass eben Homosexuelle auch in Konzentrationslager gekommen sind.
Ja.
Und der Film beginnt direkt danach und das war mir eben, das war der Teil, der mir nicht klar war. Die sind dann nach der Befreiung der Alliierten direkt ins Gefängnis geschickt worden, weil die Alliierten auch d'accord gegangen sind, natürlich nicht mit Konzentrationslagern, aber nach ihrer Gesetzeslage in ihren Ländern war Homosexualität eben auch strafbar. Und demnach haben sie zwar aus den Konzentrationslagern befreit, aber direkt ins Gefängnis weitergeleitet. Da setzt der Film ein. Jetzt sagt man, das ist ein Film, der spielt in der Nazi-Vergangenheit Deutschlands und hat noch das Thema Sexualität. Das ist ein ganz wichtiger Film. Aber er ist nicht nur ein wichtiger Film, sondern er ist einfach gut gemacht. Er reitet gar nicht so rum auf diesen Themen, um dann preiswürdig zu sein, um dann wichtig zu sein, sondern erzählt es so ganz fein und klein und konzentriert sich auf das Wesentliche, auf diese zwei Männer, um die es schlussendlich geht, sagt nur das, was wirklich gesagt werden muss. Das meiste passiert ohne Dialog, in den Blicken, in den Momenten dazwischen und jetzt komme ich eigentlich auf den Punkt, den ich machen wollte, vermittelt uns ein Gefühl, was wir alle kennen, nämlich wie es ist, verliebt zu sein und jemanden so zu begehren. Und dann kann man auch als heterosexueller Mensch verstehen, dass das gar nicht jetzt darum geht, ob das Liebe oder Sexualität zwischen zwei Männern ist, sondern dass es unterm Strich einfach um Liebe geht.
Ja.
Und ich finde es so toll, wenn man einen Film schaut und das einfach vergessen darf.
Ja.
Also, dass das Gefühl so allgemeingültig und so nachvollziehbar ist, dass ich mir den angucke und ich alles, was sie da tun, nachvollziehen kann.
Ja.
Auch als Frau.
Auch das finde ich spannend wieder im Bogen, weil genau das sagt ja auch die Rolle bei der Jury, dass was wir quasi empfinden, wenn wir so einen Film gucken, ist es halt eben, es wird eine Geschichte erzählt, wir fühlen uns dem nah, weil es ein universelles Gefühl ist.
Mhm.
Und die Rolle sagt letztendlich, also Carl Lee sagt auch, sie müssen es schaffen, wenn sie mich verteidigen wollen, wenn sie einen Freispruch erringen wollen, müssen sie es schaffen, dass die weiße Jury mich als einen Menschen sieht.
Ja, wow.
Ja. Also als jemanden sieht, mit dem sie sich identifizieren können.
Ja.
Und das finde ich auch so unfassbar schön, nämlich genau das, was du auch sagst, dass viele moderne Filme es einfach schaffen, das halt nicht mehr so zu plakatieren, tief so irgendwie hervorzuheben, genau als Thema, sondern dass man halt, wenn es ein guter Film ist, einfach, das ist so eine Side Note irgendwie. Es geht nicht darum, dich zu belehren, wenn du den Film guckst, sondern du guckst halt eine Geschichte einfach.
Ja, ja, voll. Ja.
Ja, es
also ich bin, ich bitte wirklich, ich muss echt sagen, ich habe ja jetzt viel gegraben, um einen zu finden, den ich aus ganzem Herzen empfehlen kann, aber ich kann mir nur vorstellen, dass du ihn lieben würdest.
Ja.
Auch für Schauspieler und vor allen Dingen alle Leute, die das interessiert, ist das einfach so ein feiner Film. Aber auch für auch das Drehbuch. Sie haben eben es geschafft, alles, was unnötig ist, wegzulassen.
Ja.
Jeder Satz, den man nicht aussprechen muss, das kann man auch noch sagen, ohne es zu spoilern. Man sieht eben Hans, Franz Bogowski, wie er ganz am Anfang dann ins Gefängnis kommt. Und der Wärter sagt eben ausziehen, er muss dann sein Shirt ausziehen und seine Hose und dann dreht er sich um und reißt so die Arschbacken auseinander und lässt sich dann eben da reingucken und du merkst in dem Moment schon gleich, er kennt das, das Prozedere schon. Mhm. Er ist hier nicht zum ersten Mal.
Ja.
Und ich finde es so toll, wie du dich entscheiden kannst in einem Drehbuch. Man hätte ja auch sagen können, der Wärter sagt umdrehen, ausziehen, Arsch auseinander. Mhm. Aber sie verzichten auf das und lassen uns nur anhand dieser Geste wissen, aha, der ist, ja. der geht hier ein und aus.
Ich nenne das auch immer intelligente Filme, weil man dem Zuschauer und der Zuschauerin abverlangt, dass sie sich selbst auch was denken können und man nicht alles auf dem Silbertablett so präsentieren muss. Ich finde das schrecklich. Jedes Mal bei jedem Projekt, wo ich auch mitmache, du musst das doch jetzt nicht zum 20. Mal wiederholen, was eine Szene vorher passiert ist. So, du musst doch ein Gefühl aufkommen lassen. Und wenn der Zuschauer das in dem Moment nicht versteht, dann versteht das vielleicht am Ende vom Film und denkt sich so, boah, krass, deswegen hat das bei mir das und das schon ausgelöst.
Ich bin so dankbar, dass du das gerade sagst. Ein großes Plädoyer für intelligente Filme. Und ihr dürft uns auch was zutrauen, weil wir sind auch intelligente Zuschauer.
Ja, ja. Ja, aber das... Also er ist auf jeden Fall ein Film, den ich jetzt gucken werde und ich werde direkt auch mal schauen, wo der jetzt hier noch läuft. Und
ich habe auch noch, also als Backstory ist es ja eben Franz Rogowski, ein deutscher Schauspieler, und Georg Friedrich, ein österreichischer Schauspieler. Er spricht auch sehr im Dialekt. Ich weiß gar nicht, ob das in Deutschland dann untertitelt ist. nur lebe ich ja jetzt in Österreich, ich wohne in Wien und Georg Friedrich sieht man hier oft, man kennt viele Filme mit ihm, er ist ein sehr, in Österreich sehr bekannter Schauspieler. Aber ich habe ihn noch nie so wahrgenommen wie in diesem Film, wo er so differenziert spielt, so viele Facetten zeigt und er wird immer sehr lustig besetzt. Und jetzt widerspreche ich mir, weil auch in diesem Film ist er sehr lustig besetzt, aber ich finde es so großartig, weil... du schaust diesen Film und es geht ja eigentlich um was Schreckliches. Es geht darum, dass du immer und immer und immer wieder eingesperrt wirst für deine sexuelle Neigung. Aber Georg Friedrich hat mir die Chance gegeben, dass ich im Kino lachen konnte. Mhm. In dieser furchtbaren Welt habe ich bestimmt mehr gelacht als bei vielen Komödien.
Aber ist das nicht schön, weil so ist das Leben ja irgendwie auch. Also man lacht ja auch in den schlimmsten Momenten, findet man ja trotzdem noch Moment, wo man auch lachen kann.
Ja, und das macht den Film dann auch wieder so besonders für mich, weil...
Okay, also er hat das Prädikat wertvoll. Besonders wertvoll von Nicola bekommen.
Er ist jetzt
ich finde, diese Rubrik könnten wir einführen, dass wir Filme noch zusätzlich bewerten nach unserem persönlichen Empfinden.
Das finde ich gut. Jetzt will ich wissen, was du bei der Jury, wie es dir mit der Jury gegangen ist.
Würde jetzt nicht unbedingt besonders wertvoll bekommen von mir, weil aber auch, glaube ich, dieses Thema heutzutage sehr, sehr, sehr viel besser und weniger plakativ besprochen werden könnte. Ich finde es aber... Und ich glaube auch, weil er halt wirklich so kontrovers ist und weil es ein schmaler Grat ist zwischen benutzt man da jetzt eine schwarze Figur, um ein Verbrechen zu legitimieren oder ja. Mhm. Aber er ist auf jeden Fall, finde ich, wenn man sich den Cast anschaut, ist er extrem wichtig, weil er gerade für Matthew McConaughey zum Beispiel einer der wichtigsten Filme für seine Karriere war.
Okay, das wusste ich nicht. Wow, okay.
Ja, also er hat, glaube ich, erst danach so, ich habe es mir jetzt gerade nochmal angeschaut, er hat erst danach so wirklich die großen Sachen gedreht. Vorher hat er viel so Musikvideos und sowas gemacht.
Echt? Ach, das ist ja herrlich und ermutigend.
Ja. Ja, und dann kann ich hier nochmal kurz einen Side-Fact raushauen, einen Fun-Fact. Er war nämlich ursprünglich für die Rolle des einen Mitglieds vom Kuckucksklan, für die Rolle von Kiefer Sutherland, war er eigentlich eingeladen im Casting, hat dann aber das Drehbuch gelesen und hat darauf bestanden, beim Regisseur, dass er für den Brigands vorsprechen darf, weil er nämlich Angst hatte, dass ihm diese Rolle nicht angeboten werden wird, weil er zu wenig Erfahrung hatte. Weil vorher wurde die Rolle Kevin Costner unter anderem angeboten.
No way. Aber gut, wir reden von den 90er Jahren.
Ja, genau.
Da war Kevin Costner the shit.
Ja. Nee, ich meine, das war schon auch der mit dem Wolf tanzt, da kann man schon nichts gegen sagen.
Aber hast du das auch schon mal gemacht bei einem Casting, dann zu sagen, ja, ihr wolltet mir die Rolle geben, aber ich finde, die andere passt viel besser zu mir.
Ja, habe ich auch schon gemacht.
Okay, das ist Boss-Move.
Ja. Also manchmal ergibt sich das ja tatsächlich dann auch, dass die CasterInnen das dann auch sehen. Mhm. Und dann ist es so, ja, okay, dann passt es halt wie Arsch auf Eimer. Mhm. Aber ja. Aber gut, so krass wie Matthew McConaughey habe ich es nicht. Aber ja.
Aber ab jetzt weißt du
ja. Ja, also ich glaube, wir können beide sagen, dass wir hoffen, dass wir die HörerInnen jetzt überzeugt haben, den einen oder anderen Film oder sogar beide im besten Fall mal zu schauen und dem eine Chance zu geben. Und ich würde mich auch freuen, muss ich ganz ehrlich sagen, da auch mal zu hören, wie die HörerInnen das finden.
Ja, absolut. Und auch unter dem Gesichtspunkt, die sind ja jetzt fast 14 Jahre auseinander, die Filme. Nee, nicht 14, 34.
Wow. Gut, sehr gut, dass du die...
Siehst du, deswegen...
Oh Mann, wir halten auf jeden Fall hier nicht gut die Stange,
oh Gott, was mathematisch... Oh Gott, es sind 36. aber wie Filme sich wirklich weiterentwickelt haben in dieser Zeit. Wie man Themen angeht, wie differenziert man Themen angehen kann. Oder wie sie sich vielleicht nicht weiterentwickelt haben, weil die Jury, dein Film ist natürlich einfach ein Hollywood-Film und hat eine ganz große, breite Masse erreicht.
Ja.
Vielleicht ist das auch immer noch genauso.
Ja, vermutlich. Das wahrscheinlich liegt genau da auch der Unterschied, weil das eine natürlich für die breiten Massen ist und das andere eher Arthouse beziehungsweise leider halt nicht unbedingt der Kassenschlager werden wird.
Aber deswegen jetzt alle noch ins Kino gehen, solange ihr noch könnt.
Ja.
Und wenn danach, dann unbedingt streamen. Man muss aber sagen, Hut ab, der ist jetzt auf der Shortlist, also wir reden jetzt wieder von Große Freiheit, der ist jetzt auf der Shortlist für die Oscars, für den Fremdsprachen-Oscar. Da sind derzeit noch 15 Filme drauf und das ist der österreichische Beitrag. Und ich habe das Gefühl, dadurch, dass es eben unter anderem wichtige Themen behandelt, hätte der sogar eine Chance.
Ja. Nicola, ich freue mich und bin gespannt, was du nächste Woche für einen Film mitbringst. Wir müssen mal noch drüber sprechen, ob du dann den Klassiker machst und ich die Neuerscheinung oder andersrum. Aber ich glaube, es wird dir sehr spannend und interessant.
Also, ich muss sagen, ich habe eingangs schon gesagt, ich liebe es kaum mehr, also ich liebe fast nichts mehr als über Filme reden, aber mit dir macht das wirklich extra viel Spaß.
Die Blumen kann ich nur zurückgeben. Blumen.
Naja, mein Kaffee ist jetzt auch schon fast ausgeschlürft, deiner?
Meiner ist schon leer.
Du trinkst jetzt aber neuerdings schwarz.
Nur bei Filterkaffee.
Nur bei Coffee Talk.
Nur bei Coffee Talk. Ja, vielen Dank fürs Zuhören nach draußen.
Ja.
Und bis nächsten Donnerstag.
Wir freuen uns.
Tschüss.
Ciao. Bussi Baba.
Baba.
Vielen Dank fürs Zuhören. Nur, dass ihr wisst, jeden Donnerstag erscheint eine neue Folge Coffee Talk. Und danke an Jan Köppen für die Musik und Ulrike Zickel fürs Artwork.